Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Da sagt unser Bundesvorsitzender, als Kompromiss lasst es uns doch an den Bundesvorstand überweisen. Und da wird weitergemacht, Leute. Also ich beantrage Ende dieses Parteitages. Das ist unwürdig und wir demontieren uns hier gerade.
Ja, da hört man es schon. Es war hitzig in Riesa, nicht nur draußen vor der Halle, sondern auch drinnen. Das ist die Folge 264 des Politik-Podcasts und wir sind schon mittendrin in der Parteitagshalle von Riesa. Dort hat sich die AfD 3 ganze Tage lang getroffen. Der Redebedarf, das war vorher schon klar, der ist groß, aber wie sehr die Fetzen geflogen sind, das hat uns dann doch überrascht. Herzlich willkommen zu dieser Folge des Korrespondentengesprächs des Deutschlandfunks und ich begrüße in Sachsen.
Alexander Moritz, hallo Nadine.
Unser Landeskorrespondent in Sachsen und in Thüringen begrüße ich.
Henry Bernhard, der hiesige Landeskorrespondent.
Ja, dann lasst uns gemeinsam zurückblicken auf diesen vergangenen Parteitag. Mein Name ist Nadine Lindner, ich bin Korrespondentin im Hauptstadtstudio und vor allem zuständig für die AfD und es war natürlich damit auch ein vollgefülltes AfD-Wochenende. Wir wollen das jetzt nochmal so ein bisschen sortieren und ich würde gerne nochmal anknüpfen an den O-Ton, den wir eben gehört haben, diese Atmosphäre aus der Halle. Das ist ein kleiner Ausschnitt aus dem, was sich gestern Nachmittag in Riesa zugetragen hat. Alexander, du warst ja die meiste Zeit davon in der Halle, hast dir das angeschaut. Schaut in Riesa. Wie hast du denn diesen Nachmittag wahrgenommen und was ist denn eigentlich passiert, dass die Stimmung dann nachher so explodiert ist?
Also ganz kann man das, glaube ich, erst im Rückblick verstehen, weil ich erinnere mich noch, gestern Vormittag, da saßen wir beide ja zusammen ganz hinten in dieser großen Kongresshalle, wo der Parteitag stattgefunden hat. Die Presseplätze sind bei der AfD sehr weit hinten. Man sieht gar nicht so ganz genau, was vorne passiert. Und es ging ja erstmal um, ich möchte jetzt nicht sagen langweilige Sachen, etwas Trockeneres. Es ging um die Satzung, es ging um Fragen nach dem Schiedsgericht, um die Fragen, wie genau der nächste Parteitag aussehen soll. Das war jetzt nicht alles unglaublich kontrovers. Und dann kam da die erste große inhaltliche Frage um die Ecke. Das war die Europaresolution, eingebracht von Vertretern, vor allen Dingen aus dem rechtsnationalen Flügel. Auch Björn Höcke, der hat den Antrag vorgestellt. Und da standen dann halt einige Klopper drin, die dazu geführt haben, dass diese Resolution nicht einfach kurz diskutiert wurde. Normalerweise dauert sowas ja vielleicht eine halbe Stunde. Dann hat man sich über die inhaltlichen Punkte ausgetauscht, sondern das Ganze hat am Ende über 2 Stunden gedauert und hat auch so eine richtige Dynamik entwickelt. Also da hat sich wirklich ein Graben aufgetan zwischen denen, die den Vorschlag, so wie er gemacht war, befürwortet haben. Das bedeutet also, in der Resolution stand drin, die Europäische Union soll sich selbst auflösen. Und es soll eine neue Organisation geben, die sich mehr in der Mitte zwischen dem alten Westbündnis, also NATO, USA und Russland positioniert und zwar deutlich näher an Russland. Da war auch von der Eurasischen Wirtschaftsunion, die ja von Russland dominiert wird, die Rede. Und ein zweiter Punkt war, dass der Ukraine-Krieg, also der Krieg Russlands gegen die Ukraine, dort immer nur als Konflikt bezeichnet wurde, was definitiv eine Beschönigung ist. Und an diesen Es waren aus meiner Sicht die Hauptpunkte, an denen sich das Ganze aufgespießt hat. Da haben sich dann Fronten gebildet. Auf der einen Seite die ehemaligen, also die Flügelleute, die Rechtsaußen der Partei, die darauf gedrängt haben, dass über diese Resolution abgestimmt wird, weil sie das Gefühl hatten, sie haben in der Halle auch eine Mehrheit. Und auf der anderen Seite dann eher Gegenreden von eher Westlandesverbänden. Thomas Seitz habe ich noch im Ohr, der ist Mitglied des Bundestages aus Baden-Württemberg, der gesagt hat, also wenn wir sowas so beschließen, dann im Prinzip werden wir zu einer ostdeutschen Regionalpartei, brauchen im Westen gar nicht mehr antreten. Und das Interessante war eben neben dem inhaltlichen Bruch, der in Grundzügen bekannt ist, dass der gerade neu gewählte Bundesvorstand, Tino Chrupalla und Alice Weidel, es 2 Stunden lang nicht geschafft haben, diese Diskussion irgendwie wieder unter Kontrolle zu bringen.
Ja, ich fand das wirklich bemerkenswert. Also ich habe das in großen Teilen auch verfolgt und da hat sich so graduell wirklich die Temperatur in der Halle immer nach oben entwickelt. Und ich glaube, wenn es den Begriff Redeschlacht für irgendein Ereignis treffend geben sollte, dann war das wirklich dieser Nachmittag, weil man gesehen hat, wie der Bundesvorstand, ich hatte das Gefühl, mit zunehmender Verzweiflung dann versucht hat, mit immer neuen Anträgen diesen Antrag oder beziehungsweise diese Resolution nicht abstimmen zu lassen. Da wurde dann versucht, diese Resolution dann von der Tagesordnung Tagesordnung zu nehmen, im Bundesvorstand zu besprechen. Alice Weidel, die neue Co-Parteichefin, hat gesagt, ja, die Sprache wäre ja noch so ein bisschen schwülstig. Also das heißt, sie hat wieder mal nicht den Inhalt kritisiert, sondern nur die Form. Dann wurde versucht, die Bundesfachausschüsse besser einzubinden und zu sagen, oh, wir wollen da aber auch noch mal ein paar andere Meinungen zu hören. Und das wurde alles abgeschmettert. Und dann muss ich sagen, dann hat Tino Chrupalla, ich habe das Gefühl, ja fast schon zu so einer Verzweiflungstat gegriffen. Er hat dann mehrere Landesvorsitzende auf die Bühne geholt, hat die ja so richtig hinter sich gestellt, wie man das sonst so eher aus Amerika kennt, wo ein Redner ist und dahinter aufgereiht stehen dann die Unterstützer. Und er hat sich ihrer Autorität dann ja bedient, um dann ja mit einer hauchdünnen Mehrheit von 56% diese Resolution endlich von der Tagesordnung runterzubekommen. Und da hatte ich das Gefühl, das ist nicht nur eine Redeschlacht, sondern das ist auch eine richtige Abwehrschlacht, die da tobte zwischen den rechten Kräften rund um Björn Höcke, die ja wild entschlossen waren, dieses Ding durchzubekommen, ja auch argumentiert haben, wir müssen jetzt ein Zeichen setzen, wir dürfen hier ja gar nicht so Bedenkenträger zu großen Raum geben, sondern da muss jetzt symbolisch mal irgendwie was her, wo die AfD steht, und dann halt der Bundesvorstand, der das überhaupt nicht wollte. Und dann kam es zu diesem abrupten Ende. Es wird unter anderem von einem Abbruch des Parteitags berichtet, das ist jetzt nicht ganz richtig formell, aber ich würde sagen, gefühlt war es so, dass dieser Parteitag dann auf einmal sehr schnell vorbei war, nachmittags um 5. Und alle aus allen Richtungen dann oder alle in alle Richtungen dann auseinander liefen. Und ich muss sagen, also in meiner Wahrnehmung ist das ein völliges Desaster am Ende. Ich weiß nicht, Henry, du beobachtest die AfD ja auch vor allem aus deiner Thüringer Perspektive raus. Du warst jetzt beim Parteitag nicht dabei, aber du hast ja auch damit die Position so ein bisschen so als Außenstehender gehabt. Wie hast du denn diesen gestrigen Sonntagnachmittag eigentlich verfolgt?
Ich war gestern im Freibad und habe mir das Ganze auf Twitter angeschaut. Wirklich fasziniert von dem, was da abgeht, von dieser Schlacht. Ich war auch ein bisschen neidisch, dass ich nicht dabei sein konnte. Und du, Nadine, du hattest ja gestern Vormittag getwittert, dass du jetzt an deinem Kommentar arbeiten würdest. Und mehrmals gestern habe ich gedacht, na, den musst du jetzt wohl aber nochmal umschreiben. Aber das kam immer wieder, dieser Gedanke, dass ich jetzt nochmal umschreiben musst. Eben weil sich so viel drehte, also was am Vortag passierte, dass Höcke quasi seine Leute aufstellen lässt, dass er noch nicht selbst antritt, das hat für mich alles einen Sinn ergeben, weil ich auch nicht damit gerechnet habe, dass Höcke heute oder jetzt schon antritt, sondern dass er erstmal das Feld bereiten will für das, was noch kommt. Aber gestern, das hat mich dann wirklich sehr verblüfft, dass er den neu gewählten Vorstand der Partei, den er selbst mit installiert hat, dass er den so bloßstellt, dass er ihn quasi lahmlegt, dass er ihn vorführt, dass er zeigt, dass diese Leute keine Macht haben in der Partei. Das ist natürlich kann man sagen, okay, er hat gezeigt, dass er den Laden vielleicht nicht anführen, aber doch zum Einsturz bringen kann. Aber seine viel beschworene Einigkeit, die er ja immer gerade für den Thüringer Landesverband immer so als großen Vorteil herausstreicht, die hat er nun gerade verhindert dadurch. Also für mich ist das ein großes Rätsel, wie das gestern ausgegangen ist.
Aber da schließt sich ja diese einfache Frage an, die ich mir gestern auch gestellt habe. Warum macht er das? Was hat Höcke davor mit der AfD? Weil wenn man sich zurückerinnert an andere Parteitage, Bundesparteitage der AfD, da war ja Björn Höcke dieses Parteitagsphantom. Der schlich da immer durch die Gänge, der war da, der hat dann hier und dort mal irgendwie ein Selfie gemacht mit einem Anhänger, hat hier und dort mal vielleicht auch mit Journalisten geredet, hat aber eigentlich nie einen Redebeitrag von sich gegeben. Das war jetzt in Dresden im vergangenen Jahr im April beim Parteitag für das Bundestagswahlprogramm schon anders, jetzt in Riesa auch noch mal verstärkt. Henry, du hast ihn ja schon in deiner Tätigkeit als Landeskorrespondent sehr lange vor der Nase. Warum macht Höcke das? Was hat er da vor mit der AfD?
Also meine grundsätzliche These bei seiner Beobachtung ist, er geht nur in Abstimmungen, die er persönlich gewinnen kann. Normalerweise. Ja, also wenn es um eine Personenwahl geht, wenn es um eine Spitze geht. Und von daher hat er sich nie der Wahl um den Parteivorsitzenden gestellt und auch nicht um sozusagen als Beisitzer zu sein im Bundesvorstand, weil das wäre nicht seine Art, irgendwo Beisitzer zu sein. Das macht Höcke nicht. Und von daher hat er das Feld bereitet für die nächste Wahl in 2 Jahren und hat erstmal die Leute installiert, die programmatisch natürlich nicht viel bringen. Also weder Chrupalla noch Alice Weidel werden die Partei programmatisch groß voranbringen. Ich denke, er hat die richtigen Leute im Bundesvorstand erstmal installiert, sodass es keine oder wahrscheinlich kaum noch Parteiausschlussverfahren geben wird gegen Rechtsextreme und er kann jetzt die nächsten 2 Jahre noch ein bisschen rudern, um dann möglicherweise selbst nach der Macht zu greifen. Das wäre meine Interpretation des Ganzen. Warum aber gestern dieses Desaster anzurichten, das kann ich nicht verstehen in dem Zusammenhang. Das kann aber auch damit zusammenhängen, dass er eben den Kalbitz nicht mehr dabei gehabt hat, den er sonst hatte bei den Parteitagen. Denn Höcke war nie so der große Strippenzieher, das hat immer Kalbitz für ihn gemacht und der fehlt nun. Und Höcke ist eigentlich eher ein Selbstdarsteller, der durchs Land reist und sich feiern lässt. Möglicherweise ist ihm das auch entglitten gestern.
Es gibt ja einen interessanten O-Ton, den wir mitgebracht haben, beziehungsweise der gestern auch fiel. Das war eine Debatte, da könnte man sagen, ach, das ist ja so ein Nebenkriegsschauplatz. Ich glaube aber, dass es ein entscheidender Schritt war. Es ging darum, dass die AfD eine Unvereinbarkeitsliste hat. Die könnte man auch Giftliste vielleicht einfach nennen. Da stehen viele verschiedene Organisationen oder auch Parteien drauf, mit denen man nicht kooperiert, wo man auch nicht möchte, dass Mitglieder, die mal dort waren, dann später in die AfD kommen oder Doppelmitgliedschaften. Und da ist jetzt gestern das sogenannte Zentrum Automobil gestrichen worden, ein Verein, der sich aber selber als Gewerkschaft versteht. NPD-Nähe hat auch Drähte zur Kleinpartei Dritter Weg, auch bestimmte personelle Verstrickungen, unter anderem in die harte Neonazi-Szene zur Blood and Honor. Und da hat Höcke dann sich zum Thema Extremismus auch geäußert und hat nochmal seine Vorstellungen benannt, wie denn in Zukunft Extremisten erkannt werden sollen oder eben nicht.
Wir stehen gegen ein Parteikartell und sein Machtinstrument und der sogenannte Verfassungsschutz ist Teil dieses Machtinstruments, das unser Deutschland abwickeln will. Wir müssen endlich das Bewusstsein in uns wachrütteln bzw. noch stärker werden lassen, dass wir eine dissidente Partei sind, dass wir die einzig wahre Opposition, die letzte Opposition in diesem Lande sind. Deswegen bestimmen wir qua unserer eigenen Kraft, unseres eigenen Selbstbewusstseins, unseres eigenen Willens, wer Extremist ist und von wem wir uns abgrenzen.
Ja, das hat er gestern gesagt in diesem Antrag zum Zentrum Automobil, also dass die AfD jetzt beschlossen hat, wieder mit dieser Vereinigung, die ja Kontakte zum Rechtsextremismus hat, zusammenzuarbeiten. Das ist auch ein bisschen auf Höckes Mist gewachsen. Er hat diesen Antrag verteidigt mit dem, was wir eben gehört haben. Und ich hatte so den Eindruck, das, was er da macht, das ist im Prinzip, er spricht ja gar nicht zur Sache. Er sagt gar nichts zu diesem Zentrum Automobil, sondern er hält eher so eine Grundsatzrede, hatte ich den Eindruck. Also er macht so ein bisschen das, was man von dem neuen Parteivorstand erwartet hätte, Tino Chrupalla und Alice Weidel, die sich ja während der gesamten 3 Tage eigentlich kaum programmatisch, inhaltlich geäußert haben, die auch ihre angekündigten Reden nach der Wahl überhaupt nicht gehalten haben. Das hat Höcke an anderen Stellen gemacht, wie eben da, wo er beschreibt, was er mit dieser Partei vorhat, nämlich Dissidentenpartei, Oppositionspartei, keine Angst vor dem Verfassungsschutz. Also er ebnet das Feld für einen weiteren Ruck nach rechts, wobei man sich bei der AfD ja mal fragt, wie weit nach rechts geht es eigentlich noch. Er hat dann auch direkt danach noch gesagt, die AfD kann kulturelle Hegemonie, Zitat Ende, nicht in den Parlamenten erringen. Dafür braucht es Vorfeldorganisationen, dafür braucht es alternative Medien, Bürgerbewegungen jedweder Art. Also er hat da formuliert, wie er denkt, dass die Partei sich weiterentwickeln soll. Und das hat er meines Erachtens auch in diesem Europa-Antrag gemacht, was eventuell auch der Grund war, warum sich dann diese Diskussion an dem Nachmittag so zugespitzt hat, weil dieses Europa-Thema ist ja eins, wo ich glaube, er versucht hat, die Partei irgendwie zu einen, weil eigentlich ist Europakritik ja etwas, was möglicherweise neben dem Thema Migration, Flüchtlinge, etwas ist, was die verschiedenen Flügel der Partei zusammenhalten kann. Also wenn wir uns zurückerinnern, ursprünglich war die ja mal als euroskeptische Partei gegründet worden. Man wollte die Finanzpolitik der EU nicht mehr haben. Und da hat Höcke angesetzt an diesem EU-Thema und das dann geweitet und angereichert mit völkisch-nationalistischen Ideen, die er auch mit der EU verknüpft. Also er hat dann ja gesagt in seiner Rede zum EU-Antrag, dass man die EU auflösen muss, weil sie im Prinzip gesellschaftspolitisch zu liberal ist. Ja, also er hat gesagt, Gender Mainstreaming, Multikulturalisierung, diese Schlagwörter, das seien Anzeichen von Dekadenz und da müsste man eben Deutschland rausführen, um ja ein patriotisches Deutschland zu erhalten, was von der EU bedroht wird. Und ich habe das so beide Reden so gelesen, dass er sich da im Prinzip ja, bewirbt bei der Basis für den Parteivorsitz in 2 Jahren.
Henry, das würde mich mal interessieren. Was glaubst du denn, was Höcke für ein Bild von der Partei hat? Also wenn man das jetzt alles so ein bisschen zusammensetzt. Höcke auf diesem Parteitag, der vorher auch noch, und das ist ja eine interessante, es geht ja nicht nur um Positionen, die Höcke mitgeprägt hat, sondern es geht ja auch um Strukturen. Ein Thema, was ja im Vorfeld des Parteitags wirklich rauf und runter diskutiert wurde, was auch mich tatsächlich überrascht hat in der Klarheit, war ja die Frage, soll die Satzung der AfD so geändert werden, dass theoretisch auch eine Einzelspitze möglich ist? Bislang sind es ja 2 oder 3. Auch das war eine extrem interessante Debatte in den ersten beiden Tagen, wo dann zum Beispiel Albrecht Glaser, Chef der Bundesprogrammkommission, ja vehement für eine 2er- oder 3er-Spitze gesprochen hat, gesagt hat, das ist die DNA der AfD, die sich eben nicht nur so, die sich nicht so verengen möchte, sondern die sich basisdemokratisch versteht, Klammer auf, manchmal auch so ein bisschen anarchistisch vielleicht. Aber da hatte ich das Gefühl, da ist dieser alte Standpunkt, das ist unsere Herkunft, unsere DNA, ist dann abgelöst worden von Höckes Argument, wir müssen die Partei weiterentwickeln. Bam, 69% der Delegierten waren für diese Weiterentwicklung. Ist es das, was Höcke vorhat? Bewegungspartei mit einer Einzelspitze, mit dieser Fokussierung, mit so einer Polarisierung auf eine Person, die sich dann auch von nichts und niemandem abgrenzt und regelmäßig für Furore, für große Demos auf den Straßen sorgt? Oder ist es vielleicht noch was anderes, was er da so in seinem Hinterstübchen hat?
Ich denke, das ist es schon und damit geht er ja auch schon seit Jahren hausieren. Er hat ja natürlich gesehen, dass die AfD im Osten und gerade auch in Thüringen natürlich enorm erfolgreich sind, also auch über die ganze Corona-Zeit immer so um die 23-24% in den Umfragen. Jetzt habe ich sogar mal 25% gesehen, aber letztlich ist es ja doch gedeckelt. Also die 40-50%, die er mal haben wollte, die sieht er, die kann er so nicht erreichen und er möchte natürlich auch noch das ganze Umfeld auch mitnehmen. Er möchte Leute mitnehmen, die noch rechter stehen, rechter als die Partei, nicht rechter als Björn Höcke, das nehme ich jetzt ausdrücklich mal aus, denn er versteht ja gar nicht, wo das Problem sein soll, wenn irgendwelche rechtsradikalen Gewerkschaften mit reinkommen sollen oder wenn jemand in einer NS-Organisation zugange war, denn es gibt ja auch den Verdacht, der immer noch im Raum steht und der auch von ihm nie gerichtlich angegriffen worden ist, dass er unter Pseudonym als Landolf Ladig mal für die NPD, für eine NPD-Presse geschrieben hat, bevor er ins politische Geschäft gegangen ist, als er noch Lehrer war damals. Höcke klagt sonst gegen alles, dagegen hat er noch nie geklagt, dass es jemand behauptet. Und er möchte, naja, er sieht sich ja auch als eine Führerfigur, er spricht ja von sich selbst auch als der Fraktionsführer im Landtag in Thüringen. Und wenn er Reden hält, spricht er immer wieder davon, dass Deutschland einen neuen Bismarck brauche und er sagt es nicht wörtlich, aber es ist natürlich deutlich erkennbar, wen er als Erlöserfigur sieht in dieser ganzen Geschichte. Von daher ergibt das einen großen Sinn mit der Einzelspitze und schon vor 4 Jahren, 2018, hat er auf einem Landesparteitag sich ähnlich geäußert. Er wollte ja eigentlich auch die Einzelspitze durchsetzen und ich spiele das mal kurz ein, was er damals gesagt hat.
Das Problem ist, dass die Zuordnung der Macht und noch problematischer die Zuordnung der Verantwortung nicht klar ist. Die beiden Führungspersonen verlieren Energie im Aushandeln von Kompromissen. Die Schlagkraft des Landesverbandes wird da ob geschwächt. Die Doppelspitze, liebe Freunde, ist extrem konfliktanfällig und funktioniert fast nirgends in unserer AfD. Eine Einzelspitze dagegen bedeutet eine klar zuordbare Übertragung von Macht auf eine Person, und zwar auf Zeit. Die Doppelspitze ist in meinen Augen die anarchistischere Variante, und mit Anarchismus habe ich als bürgerlicher Patriot tatsächlich wenig am Hut. Und stellt euch mal vor, und die meisten von euch jedenfalls, wenn ich in die Runde gucke und mir die Männer angucke, die meisten von euch haben gedient, jetzt stellt euch mal vor, die Kompanie geht ins Gefecht mit 2 Hauptmännern an der Spitze. Eine absurde Vorstellung.
Also hier hört man ja 2 Dinge in der Sache. Einerseits ist es, dass der Kompromiss ausdrücklich negativ besetzt ist für Björn Höcke. Also politische Kompromisse sind schlecht. Es gibt eigentlich immer nur die eine richtige Linie und die hat er natürlich. Und das andere ist diese militärische Konnotation noch am Ende, wo er sagt, stellt euch vor, es gibt hier 2 Hauptmänner. Ja? Also er sieht sich schon als ein Führer an, der den Laden alleine schmeißen will und in eine lichte, siegreiche Zukunft führen möchte.
Dann ist es ja eigentlich umso absurder, dass Björn Höcke im Zuge dieser ganzen Ukraine-Debatte sich jetzt auch ablichten lässt mit diesem alten Spruch der linken Friedensbewegung, Frieden schaffen ohne Waffen, wenn er ja sonst eigentlich auch gerne mal in so eine militaristische Logik reingeht. Da sieht man dann wieder die Widersprüche. Aber ich würde gerne noch mal auf einen Punkt kommen, nämlich sozusagen auf den, naja, wie soll man sagen, auf den Gegenspieler. Es ist ja jetzt, finde ich, total bezeichnend. Wir reden ja jetzt schon ein paar Minuten über diesen Parteitag und wir reden ja vor allem über Björn Höcke. Wir reden ja überhaupt nicht darüber, was ja eigentlich Ziel und Zweck dieses ganzen Bundesparteitags war oder auch tatsächlich gewesen ist, nämlich die Neuwahl des kompletten Bundesvorstands von der ersten bis zur letzten Position. 14 Leute insgesamt. Lass uns noch mal kurz auf die Spitze gucken. Es sind zwar altbekannte Gesichter, aber einer davon ist ja jetzt in neuer Funktion da. Alice Weidel, Tino Chrupalla ist alter und neuer Parteichef mit einem sensationell schlechten Ergebnis, 53,4%. Noch schlechter als das, was er in Braunschweig bekommen hat. Alice Weidel hingegen 67% als zweite Bundessprecherin der Partei. Ich weiß nicht, Alexander, willst du deine ersten Eindrücke so von diesen ersten 24 Stunden, 26 Stunden dieses neuen Führungsduos dann Riesa noch mal ein bisschen wiedergeben vielleicht?
Ja, du hast es gesagt, das Ergebnis war vor allen Dingen für Tino Chrupalla ja eine völlige Klatsche. Was ich interessant fand, ist dann dieses erste Pressestatement mit dem gewählten Rumpfvorstand. Also da waren noch nicht alle Beisitzer durchgewählt. Das passierte dann noch so nebenbei in der Halle. Aber da haben sich dann Tino Chrupalla, Alice Weidel und die drei gewählten Stellvertreter, die ja auch alle neu sind. Stefan Brandner war schon dabei, Peter Böhringer ist neu, Mariana Haarder-Kühnel hat sich auch durchgesetzt als Bundessprecherin. Die haben sich da vor die Presse gestellt, vor so eine Wand. Da haben dann alle gewartet, schon Medienvertreter. Wir standen da mit unseren Mikrofonen und Kameras. Und Stefan Brandner kam einfach nicht. Also wir haben 2 Minuten warten müssen. Und es war einfach unfassbare Situationskomik, wie Tino Chrupalla und Alice Weidel da vor der Presse standen, auch wussten, okay, diese Pressekonferenz ist schon live im Internet und läuft bei Phoenix. Und sie mussten irgendwie die Zeit überbrücken. Und sie standen da wie bestellt und nicht abgeholt. Haben dann irgendwie, Tino Chrupalla hat dann noch den Anfang eines Gedichts aufgesagt, weil er ja mal die Situation hatte, dass er von einem Kinderreporter gefragt wurde, was sein Lieblingsgedicht ist und keins wusste. Hat er sich jetzt offensichtlich eins angeeignet. Diese Szene nur deswegen, weil ich so ein bisschen den Eindruck hatte, ja, diese beiden Personen führen jetzt die Partei, aber eigentlich haben sie was Clowneskes. Also sie sind nicht die Führungspersonen, die die Einheit bringen und, was Tino Chrupalla ja auch mal gesagt hat, die Disziplin, ja, das haben sie ja offensichtlich, wie man dann am Tag danach, am Sonntag bei dieser Debatte gesehen hat, nicht hinbekommen. Und eigentlich hat sich auch schon bei der Pressekonferenz angedeutet oder bei diesem Pressestatement, dass Stefan Brandner einfach nicht kam oder zu spät kam. Das ist ja vielleicht ein kleines Detail, aber auch eine Art von schlechter Führung. Oder man konnte sich sogar fragen, ob Stefan Brandner, der ja ein enger Vertrauter von Höcke ist, das sogar absichtlich gemacht hat. Vielleicht hat Höcke ihn nochmal zur Seite gezogen, weiß ich jetzt nicht. Aber sie haben auf jeden Fall nicht die beste Figur gemacht von Anfang an. Und mit dem, was dann gestern passiert ist, mit diesem vorzeitigen Ende des Parteitags, ja, es ist eine Demontage eigentlich des neu gewählten Bundesvorstands gewesen. Das haben die Delegierten auf dem Parteitag gestern ja auch selber gesagt. Und ich bin jetzt gespannt, mit welcher Position die eigentlich in ihren neuen Bundesvorstand reingehen, weil Tino Chrupalla hat ja viele von seinen Leuten durchgebracht, die er haben wollte. Vielleicht Nadine, wie schätzt du das ein? Kann sich dieses neue Führungsduo da jetzt durchsetzen? Werden die auf einer Linie bleiben oder wird es dann doch wieder Dissonanzen geben, wie es in den vergangenen Jahren auch der Fall war?
Also was ich ja schon bezeichne, also ich glaube, ich bin extrem gespannt, wie sich Alice Weidel positionieren wird, weil sie hat ja dann gestern Abend Tino Chrupalla total im Regen stehen lassen. Da ging es dann nochmal um so ein hektisches Abschlussstatement nach diesem Parteitag, was eigentlich beide gemeinsam, hatte ich so verstanden, geben wollten. Da stand dann Tino Chrupalla am Ende alleine da. Ich habe dann jemanden aus der Partei gefragt und da hieß es dann so, ja, Alice Weidel wäre nicht dabei, und da kam so ein halbes süffisantes Grinsen. Klammer auf, Alice Weidel gilt bei einigen als faul, auch als so ein bisschen flatterhaft, als jemand, der sich dann auch gerne mal drückt. Und dann stand halt Tino Chrupalla dann gestern Abend alleine da und hat nach diesem abrupten vorzeitigen Parteitagsende versucht, die Dinge schön zu reden. Also ich bin mal gespannt, wie die als Duo funktionieren. Wenn man auf den gesamten Vorstand schaut, 14 Leute, 9 davon sind eigentlich Wunschkandidaten von Tino Chrupalla. Der hatte ja im Vorfeld so eine Liste vorgelegt, Klammer auf, war auch eine Premiere in der AfD, sein Team Zukunft. Zusammenkunft mit Leuten, die er gerne hätte. Er hat viele davon durchgebracht und seine innerparteilichen Gegner sagen jetzt, ja, lieber Tino Chrupalla, jetzt hast du deinen Wunschvorstand, jetzt musst du auch abliefern und auch bessere Wahlergebnisse liefern. Das war zum Beispiel Joanna Kotar, im Vorfeld eine der heftigsten Kritikerinnen von Chrupalla, Teil des sogenannten liberalen Flügels, der auf diesem Parteitag in Riesa ja auch sang- und klanglos, restlos erstmal untergegangen ist. Sie sagen, ach naja, wir schauen uns jetzt an, wie schlecht das jetzt läuft, und dann kommen wir in 2 Jahren gestärkt wieder. Ich halte das eigentlich für völlig verfehlten Zweckoptimismus, aber man wird sehen. Aber Henry, was ich dich nochmal fragen möchte, wir haben eben den Namen Stefan Brandner genannt. Der taucht ja immer mal wieder auf, sitzt schon seit 2017 im Bundestag, Bundestagsabgeordneter aus Thüringen, war einstmals Vorsitzender des Bundestagsrechtsausschusses, ist dann erstmals in der Geschichte des Bundestags von dieser Position abgewählt worden, wegen unflätigem Verhalten, unter anderem auf Twitter, auch antisemitische Anklänge, die ihm vorgeworfen wurden. Welche Rolle spielt er denn in Thüringen und wie würdest du das Verhältnis von ihm zu Höcke auch beschreiben? Was ist das für eine Figur? Was lohnt sich da zu wissen?
Also Stefan Brandner ist in meinen Augen, soweit ich ihn einschätzen kann, kein Rechtsradikaler. Er ist ein Opportunist, der die Macht liebt, der das Scheinwerferlicht liebt. Er ist eher durch sexistische Sprüche aufgefallen als durch rechtsradikale Sprüche. Er ist zynisch, er ist polemisch, er hat enormen Spaß an der Provokation. Und er ist ja quasi am Ende auch, man kann schon sagen, wegen Unwürdigkeit auch aus dem Rechtsausschuss dann wieder abgewählt worden als Vorsitzender. Ich glaube, Thüringen war zu klein für Höcke und Brandner und das war, glaube ich, ganz gut für Brandner dann auch, dass er nach Berlin ausweichen konnte in den Bundestag. Ob er inhaltlich wirklich das Ganze prägen kann, weiß ich nicht. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass er die Thüringer Linie, also Höckes Linie, durchaus mit vertritt im Bundesvorstand und da auch sozusagen an Höckes Seite steht und Höckes Ziele mitverwirklicht.
Dann lasst uns vielleicht noch mal auf eine andere Position schauen, die wirklich interessant ist. Das ist Christina Baum. Normalerweise würde man ja denken, 5. Beisitzerin in einem Bundesvorstand gähn, das ist irgendwie total langweilig, wurde Samstagabends gegen 19 Uhr gewählt. Und da hatte ich das Gefühl, okay, wow, jetzt ist die AfD wirklich eine andere Partei. Das ging schon mit ihrer Bewerbungsrede los. Bundestagsabgeordnete aus Baden-Württemberg, gebürtig aus Thüringen. Naja, vielleicht liegt es daran. Alexander, du hast dir diese Rede angehört und du hast da auch mal einen Ausschnitt mitgebracht, der uns beide auch, glaube ich, wirklich im negativen Sinne beeindruckt hat.
Und eine der wichtigsten Aufgaben, vielleicht sogar die allerwichtigste, muss sein, unserem Volk wieder ein natürliches Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, einen gesunden Nationalstolz zurückzugeben. Beides wurde unter den Trümmern einer jahrzehntelangen Schuldhaftigkeit verschüttet. Und diese Trümmer müssen wir endlich beiseite räumen.
Das hat sie gesagt in ihrer Bewerbungsrede als Beisitzerin. Und ich habe gleich an diese Schuldkultrede von Jens Meyer, dem sächsischen AfD-Politiker, gedacht. Also das ist sehr geschichtsrevisionistisch fast schon. Oder das steckt drin, Deutschland wurde zu Unrecht quasi niedergehalten und das wollte die Partei jetzt ändern. Für mich ist das sehr klar. Ja, völkisch-nationalistisch. Und sie ist ja wohl auch eine Höcke-Vertraute. Ich persönlich muss sagen, ich kannte sie vorher nicht. Vor ihrer Bewerbung, weiß nicht, ob ich das jetzt sagen kann, hat mir ein Kollege eines Printmediums gesagt, pass mal auf, das ist wirklich eine der verrücktesten im Bundestag. Sie sitzt ja im Bundestag und hat dort, wie ich nachgelesen habe, auch schon aus der eigenen Partei mal eins auf den Deckel bekommen, weil sie die Impfpflicht im Gesundheitsbereich als Vergewaltigung, glaube ich, bezeichnet hat. Also ich weiß gar nicht mehr, was man dazu sagen soll, ehrlich gesagt. Aber diese Frau sitzt jetzt auch mit im Bundesvorstand und wird sicherlich für viel, ja, auch Dissens dort sorgen, glaube ich mal. Tino Chrupalla, mit dem hatte ich dann auch drüber gesprochen danach, der war noch ganz optimistisch, ja, man könne sie einhegen. Also irgendwie einbeziehen in den Bundesvorstand, will ich mal sehen, wie er das jetzt macht. Bin ich gespannt.
Ich fand das ja ganz interessant. Also wenn man mit Leuten aus der AfD gesprochen hat an diesem Wochenende, mit Leuten, die da zum Beispiel Pressemitarbeiter sind oder auch Leute, die man aus dem Bundestag kennt, weil sie Bundestagsabgeordnete sind. Und sobald man den Namen Christina Baum hat fallen lassen, dann haben die einen immer angeguckt, als hätten sie ganz schlimmes Bauchweh, wollten da nichts sagen, aber der Blick hat dann doch auch ausgereicht, um festzustellen, dass man dort ein großes Problem sieht. Ich habe mit unserer Baden-Württemberg Kollegin Katharina Thoms gesprochen. Die hat gesagt, ja, sie kennt die noch aus Landtagszeiten. Die saß vorher im Landtag von Baden-Württemberg. Sie gilt quasi als nicht steuerbar, nicht kontrollierbar. Der Verfassungsschutz hat sie schon seit 2019 allerspätestens in seinem Bericht erwähnt, wegen ihrer Aktivitäten für den Flügel. Und es gibt Bilder von ihr, die viele Leute vielleicht kennen, wo sie mit so einer durchsichtigen Plastikmaske im Bundestag sitzt, weil sie nämlich nicht nur zur deutschen Geschichte, sondern auch zu Corona wirklich eigenartige Vorstellungen hat. Und man muss noch dazu sagen, kleiner Funfact, ich habe es nochmal nachgeschaut, sie hat 3% mehr bekommen als Tino Chrupalla. Also das heißt, die AfD wusste da ganz genau, was sie tut, als sie diese Frau wählt. Und damit hatte ich schon das Gefühl, also da ist die AfD wirklich einen deutlichen Schritt in Richtung der Radikalen gegangen. Henry.
Ja, ich habe sie vor sechs Jahren das erste Mal in Erfurt erlebt auf einer großen AfD-Veranstaltung. Und also sie hing Björn Höcke an den Lippen, sie verehrt ihn wirklich. Und möglicherweise kann man sagen, dass sie viele der Dinge ausspricht, die Höcke sich dann doch nur traut, in Hinterstuben auszusprechen. Sie ist so eine Art Loose Cannon der in der AfD und ruckelt da in jede Seite. Und was sie eben sagte hier mit bezüglich des Nationalstolzes und so weiter, es ging ja auch um Schutt, den sie beiseite räumen möchte damit. Das hat mich erinnert an Björn Höckes Buch. Da schreibt er auch davon, dass er die Schutthalden der Moderne abräumen will. Also es geht hier nicht wirklich um kleine Veränderungen einer Gesellschaft, sondern es geht um einen grundlegenden Wandel. Höcke hat ja auch mal gesagt, wenn die AfD dann an der Macht ist einmal, dann müsse man die Altelite komplett entsorgen, ohne Wenn und Aber. Ja, also das sind wirklich sehr, sehr radikale Vorstellungen und dafür steht dann halt auch Christina Baum.
Lasst uns vielleicht an der Stelle einen Punkt machen. Wir haben jetzt eine Bestandsaufnahme gemacht. Mich würde aber noch mal interessieren, was erwartet ihr denn jetzt für die nähere Zukunft für die nächsten Jahre? Es gibt ja jetzt zweite Runde der Kommunalwahlen in Sachsen. Es gibt in diesem Herbst noch die Landtagswahl in Niedersachsen. Dann ist Hessen im kommenden Jahr mit der Landtagswahl dran. Was erwartet ihr für die Zukunft? Was für eine AfD werden wir jetzt nach diesem Bundesparteitag erleben? Was denkt ihr? Erst Alexander, dann vielleicht Henry.
Ja, Alice Weidel hat ja gesagt in einer ihrer Reden, dass die AfD jetzt als erstes eine Regierungsübernahme in einem der ostdeutschen Bundesländer anstreben sollte und dass das auch kommen wird. Ich persönlich kann mir das nicht vorstellen. Ja, die AfD ist hier stabilisiert auf einem hohen Niveau, 20-25% der Zustimmung in Umfragen und teilweise auch der Wahlergebnisse. Aber wir haben ja bei den letzten Wahlen gesehen, auch im Osten, da konnte die AfD nicht mehr weiter zulegen. Bei der Bundestagswahl hat sie auch in Sachsen zum Beispiel 2% verloren. Und jetzt hier bei der Landratswahl im ersten Wahlgang vor einer Woche war es ja, glaube ich, letztes Wochenende so, also vor kurzem, Mitte Juni, da hat sie ja auch nicht die Ziele erreicht, die sie erreichen wollte. Sie hat nirgendwo wirklich einen Kandidaten an die Spitze bekommen und wird, glaube ich, jetzt auch im zweiten Wahlgang keinen Landratsposten bekommen. Und ich glaube auch nicht, dass die Ereignisse des Wochenendes daran grundlegend etwas ändern, weil man kann zwar sagen, dass mit diesem Bundesparteitag in Riesa die AfD sich ja deutlich auf einen radikaleren, noch rechtsoffeneren, noch die Rechtsextremen mit einbeziehenden Kurs vorbereitet hat. Allerdings hier in Sachsen bedeutet das eigentlich gar keine so große Veränderung, weil der Sächsische Landesverband, das Personal ist überwiegend schon auf Linie des ehemaligen Flügel, völkisch orientiert, populistisch. Jörg Urban, der Landesvorsitzende, der ist jetzt vielleicht nicht so laut wie ein Björn Höcke, aber ideologisch unterscheiden sich die beiden eigentlich nicht viel. Standen auch häufiger zusammen beim Bundesparteitag. Insofern glaube ich nicht, dass für Sachsen gesprochen dieser Bundesparteitag der AfD hilft. Er schadet ihr aber auch nicht, weil dieser radikale Kurs, der wird hier schon mit eingepreist von den Leuten, die die Partei wählen.
Ähnliches würde ich auch für Thüringen vermuten. Also die Thüringer AfD-Wähler haben sich bislang noch von nichts abhalten lassen, die AfD zu wählen, von keiner Provokation, von keiner politischen Irrweg, von auch nicht von dem Trick, dann irgendwie einen Ministerpräsidenten zu wählen, der nicht der eigene Kandidat war vor 2 Jahren, Thomas Kemmerich. Also ich glaube, dass die Thüringer AfD weitermachen wird wie bislang, dass die Wahlergebnisse ähnlich aussehen werden, wenn es wieder Wahlen gibt in Thüringen. Wenn wir irgendwann mal wieder einen neuen Landtag wählen werden. Bundespolitisch wird das natürlich schon Auswirkungen haben, dieser Parteitag. Das ist was anderes. Also ich denke, dass schon wieder einige Mandate die AfD jetzt verlieren wird in einigen Landtagen möglicherweise, vielleicht auch im Bundestag, muss man mal sehen. Aber Es kann immer noch sein, dass die Partei zerreißt, aber bislang hat sie sich ja in jeder Radikalisierungsstufe dann doch immer wieder gefangen und ist beieinander geblieben und nur wenige sind gegangen.
Ja, also ich glaube, was man im Auge behalten sollte, sind mögliche Austritte von frustrierten Mitgliedern, vielleicht auch aus der Bundestagsfraktion, das würde ich nicht ausschließen. Ansonsten hat Johannes Hilje, der AfD-Beobachter, Experte und Buchautor, von einer Verkapselung gesprochen und das finde ich eigentlich ganz schlüssig. Also das heißt, so ein bisschen so ein Rückzug auf das Stammwählermilieu, was die AfD zweifelsfrei hat, aber ich glaube, dieser Wunsch, auch liberalere, bürgerliche Wählerschichten zu erreichen, frustrierte CDU-FDP-Wähler, davon hat sie sich in Riesa, finde ich, sehr bewusst auch verabschiedet. Tino Chrupalla hat ja gesagt, wir müssen die Wähler ansprechen, die wir bekommen können und nicht die, die wir wollen, in seiner Bewerbungsrede. Und da war mir schon ungefähr klar, wo der Kurs hingeht. Aber die Zeiten sind natürlich schwierig. Inflation, hohe Energiepreise, schwierige außenpolitische Situation. Auch Corona ist ja nicht weg und die AfD versucht natürlich immer aus diesen Krisen auch Honig zu saugen. Bislang ist es ihr nicht gelungen. Ich will aber nicht ausschließen, dass sie vielleicht doch irgendwo einen thematischen Dreh findet, der dann auch anschlussfähig ist.
Ich würde doch für das Land doch nochmal was zufügen oder für die Länder, für die ostdeutschen Länder. Natürlich wird die AfD in absehbarer Zeit hier, so radikal wie sie ist, sich nicht an der Macht beteiligen können in der Koalition. Aber das Problem ist, dass jetzt immer mehr Kompromisse und Koalitionen geschlossen werden müssen von Parteien, die sich nur in einem einzigen Ziel einig sind, nämlich in der Ablehnung der AfD. Und die müssen sich zusammenfügen. Und das ist, kann auf Dauer auch nicht gut sein für die Demokratie, wenn ein wirklicher politischer Wettbewerb verhindert wird eigentlich dadurch, dass alle sich eigentlich nur noch darin engagieren, die AfD zu verhindern. Das sehe ich als großes Problem an dieser relativen Stärke der AfD. Und da reichen halt auch 20-25% für aus.
Ja, schaut auf die Thüringer Landespolitik und auf die sächsische Landespolitik. Ja, das war sie, die Folge 264 des Politik-Podcasts. Wir haben gesprochen über den AfD-Bundesparteitag an diesem Wochenende in Riesa und haben uns die Frage gestellt, wie geht es denn jetzt wohl weiter mit der AfD nach diesem Chaostreffen von Riesa. Wenn es Anmerkungen gibt, schreibt uns gerne an politikpodcast@deutschlandfunk.de. Und ja, wir sagen Tschüss aus Berlin.
Schöne Grüße aus Sachsen.
Und natürlich auch aus Thüringen.
Ja, herzlichen Dank. Auf Wiedersehen. Das waren Nadine Lindner, Alexander Moritz und Henry Bernhard. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.